Letzte Woche haben wir gehört, so ein bisschen wie die Welt durch Hannas Augen aussah. Sie war eine sehr bescheidene Frau, die sich nach einem Kind sehnte. Sie erlebt, wie der Herr ihre Gebete erhört und beantwortet. Sie bekommt ein Kind. Ihr Name, Hannah, ist auf der Basis des Wortes für Gnade. Das ist, was sie erlebt von Gott. Und dann der Name ihres Sohnes, der Name, den sie erwählt, ist Samuel. Kann man unterschiedlich übersetzen, aber eine Übersetzung wäre von Gott erhört. Sie erlebt, dass der Herr ihre Gebete erhört und beantwortet. Sie erkennt, dass ihre Erfahrung mit dem Herrn, dass er sie gehört hat und geantwortet hat, dass das eigentlich für den Herrn typisch ist. Der tut oft so. Und sie erwartet, wenn sie in die Zukunft blickt, dass er zukünftig weiter so handeln wird. Und das haben wir gehört in der ersten Hälfte von Kapitel 2. Und da ist im Grunde ein Loblied von Hannah. Es ist vielleicht bei manchen von uns, die dabei waren, eine Frage hängen geblieben. Warum wird ihre Erfahrung für uns niedergeschrieben? Warum hören wir über Hannah und nicht von irgendwelchen anderen Frauen, die in der Zeit gelebt haben, die auch ihre Erfahrung mit Gott gehabt haben und vielleicht besondere Gebetserhöhung erlebt haben? Was ist so wichtig an dieser Geschichte von Hannah, dass sie für zukünftige Generationen wichtig ist und dass dieser Text für uns auch heute geschrieben wurde? Ich denke, das wird erst in Kapitel 3 richtig klar, aber es fängt an, dass es in diesem Kapitel wir einige Hinweise bekommen. Letzte Woche hatte ich fast nichts zum Kontext gesagt, und das ist nicht unwichtig. So eine kurze Zusammenfassung über die Situation unter dem Volk Gottes damals, über die Situation, in die Samuel hineingeboren wurde. Geschichtlich, es ist in der Zeit zwischen der Einnahme des Landes und der Einführung von Königen. Also, das Volk Gottes ist unter dem Nachfolger von Mose, unter Josua, in das Land gekommen, haben das Land eingenommen und angefangen da zu wohnen, alles in Besitz zu nehmen. Aber damals gab es keine Könige, es war nur eine Reihe von Richtern, hießen die. Leiter, die für besondere Anlässe und Zeiten von Gott bestimmt wurden, aber kein Dynastie und so weiter. Eigentlich gilt Samuel als der letzte dieser Richter. Das war die geschichtliche Situation, also vor dem Anfang der Zeit der Könige. Und geistlich ist die Situation so, die Bundeslade, das ist im Grunde Symbol für die Gegenwart Gottes, ist in einer Ortschaft namens Silo. Man ist nicht klar, wie ernst das genommen wird, aber wenn man weiterliest, ab Kapitel 4 hören wir ziemlich viel über diese Bundeslade und was mit der Bundeslade passiert ist. Aber die geistliche Situation ist eher am Ende von Buch Richter zusammengefasst. Das heißt da, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Ich finde, dass die Luther-Übersetzung ein bisschen schöner. Jeder tat, was ihm recht dünkte. Ich weiß nicht, ob dieses Wort heute noch grammatisch richtig ist, aber ich finde es irgendwie schön. Jeder hatte eine eigene Meinung. Und das bedeutet, also die Moral war absolut abgefallen in der Gesellschaft. Alle Meinungen waren gleichgültig. Alles ging. Es war ein Zustand der Freizügigkeit, könnte man sagen. Manchmal klingt das Alte Testament sehr weit weg von unserer Realität, von unserer Welt. Aber dann gibt es Einblicke, wo plötzlich alles sehr aktuell klingt. Und ich würde sagen, dieser Vers am Ende, der letzte Vers vom Richterbuch, ist so ein Punkt. Jede Tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Ist das nicht die perfekte Beschreibung unserer Gesellschaft? Jeder kann machen, was er will. Jede Meinung ist erlaubt. Wir müssen jede Meinung tolerieren. Wir müssen jeden Lebensstil tolerieren. Jeder darf machen, was in seinen eigenen Augen richtig ist. Aber wir sollten es nicht nur mit der Gesellschaft im Allgemeinen vergleichen, also zwischen der Gesellschaft damals und unserer Gesellschaft heute im Westen, sagen wir. Der akkurate Vergleich ist eigentlich mit dem Volk Gottes damals und dem Volk Gottes heute. Also der richtige Vergleich ist eigentlich zwischen dem Volk Gottes damals und der Gemeinde oder der Kirche heute. Wenn es in der Kirche, in der Gemeinde zu einem Zustand kommt, wo jeder tut, was nach seinen eigenen Meinungen richtig ist, dann sind wir in diesem Zustand wie im Buch Richter. Und ich muss sagen, wenn man Gemeinde, Kirche beobachtet, nicht nur heute, ich meine über die Jahrzehnte, ist es leider der Fall, dass das Volk Gottes es nicht verlernt hat, auf dem fahrenden Zug aufzuspringen, kurz bevor die Gesellschaft außerhalb der Kirche von diesem Zug abspringt. Ein Zyniker hat mal gesagt, wenn du wissen willst, was die Gesellschaft gestern über ein bestimmtes Thema gedacht hat, dann höre mal die Kirche zu. Leider denke ich, die meinten eher die evangelische Kirche als die katholische Kirche. Also, beide Situationen sind Situationen, die für das Volk Gottes gefährlich sind, wo jeder tut, was ihm recht dünkte. Wenn wir nicht anders sind als die Welt, dann wird das Volk Gottes langsam aussterben. Insofern könnte dieser Teil von der Geschichte des Volk Israels für uns auch heute relevant sein. Nun, der Abschnitt ist ziemlich lang, aber spannend, wenn man genau hinhört. Andrea wird jetzt den ersten Teil vorlesen, also 11 bis 26. Und ich möchte euch bitten, darauf aufmerksam zu sein, was sind die Kontrasten, die wir hier sehen. Es sind mehrere Kontrasten in diesen Versen.
Also ich lese 1. Samuel Kapitel 2 ab Vers 11. Und Elkanah ging hin nach Rama zu seinem Haus. Der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zinken in seiner Hand, und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte: Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte: Man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nehmen, was dein Herz begehrt. So sprach er zu ihm: Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Samuel aber diente vor dem Herrn, und der Knabe war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sprach: Der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie dem Herrn übergeben hat. Und sie kehrten nach Hause zurück. Und der Herr suchte Hannah heim, und sie wurde schwanger. Und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt, und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten, und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln, nicht doch meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen.
Und ich hatte vor, bei dieser Gelegenheit zu fragen, habt ihr die Kontraste bemerkt? Aber dann hatte ich nicht die Zeit, meine ganze Predigt auf den Beamer zu bringen, so dass ihr wisst schon, was die Kontraste sind. Deswegen frage ich nicht. Ich sehe zumindest 3 Kontraste hier. Die erste: die Söhne werden entgegengesetzt. Und ich meine dabei die Söhne der beiden Familien, die Söhne von Eli und den Sohn von Hannah. Wie sind Elis Söhne? Nur, ihr habt schon gerade gehört, die sind nicht besonders fromme Burschen. Die Opfergabe, die sie vor Gott errichten sollten, scheint ihnen zweitrangig gewesen zu sein. Hauptsache, sie wurden für diesen Dienst gut belohnt, und das bedeutet, dass ihren Appetit nach rohem Fleisch gesättigt wurde. 15. Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. Die Priester hatten das Anrecht, ein bestimmte Teile zu haben, gekocht, und er wollte andere Teile und nicht gekocht sozusagen, oder die Söhne. Und dann hören wir im nächsten Abschnitt, dass sie eine Sehnsucht nach nacktem Fleisch hatten. Eli hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten, und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Das ist die eine Seite. Wie ist Hannas Sohn? Hier habe ich es geschafft, etwas zu projizieren, weil ich glaube, ihr seht das am besten in diese so eine Art Tabelle. Hauptakteure in diesem ganzen Kapitel sind die Söhne Elis, die Familie Elis. Aber ab und zu hören wir etwas, und ihr seht das in Kursivschrift. Samuel dient vor dem Herrn vor Eli. Nichts mehr gesagt, dann hören wir von Söhnen Elis. Samuel aber diente. Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Und dann nochmal mehr über die Söhne und den Vater. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu. Und wenn dann zum ersten Vers des nächsten Kapitels geht, und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Also im Vordergrund, sozusagen auf der Bühne dargestellt, ist die Familie von Eli. Privilegiert, angesehen, aber korrumpiert. Und im Hintergrund ist diese Familie von Hannah. Hannah und ihren Sohn. Fromm, dienend, treu. Aber fast nicht gesehen. Nur hinter den Kulissen. Nur kurz erwähnt. Und im Normalfall ist das, was auf der Bühne passiert, die Hauptsache, die Haupthandlung in einem Stück zum Beispiel. Aber hier sollten wir das Hannah-Prinzip von letzter Woche nicht vergessen. Gott dreht oft alles um. Zum Beispiel hatten wir in 2,7 gelesen. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Und was wir jetzt in diesem Kapitel hören, ist, dass der Herr arm macht und erniedrigt. Und wir hören noch nicht, wie er erhöht. Aber pass mal auf, was wir auf der Bühne sehen, ist nicht unbedingt das Wichtigste. Es könnte sein, dass diese kleinen Hinweise auf Samuel viel wichtiger für die Zukunft Gottes Volkes sind. Das waren die Söhne. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute, und eigentlich, das ist wahrscheinlich die junge Männer selbst, denn sie verachteten die Opfergabe des Herrn. Das war der erste Kontrast. Der zweite, die Eltern werden entgegengesetzt. In der frommen Ecke sitzt Hannah. Sie broschiert oder strickt für ihren Sohn. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit. Also jedes Jahr ein neues, indem er ein bisschen gewachsen ist, hat sie ihr Herzensblut da benutzt, um das zu machen, indem sie dann für das Opfer nach Silo ging. Stichwort für ihr wäre hingebungsvoll. Sie ist hingebungsvoll Gott gegenüber. Sie hatte Gott ihrem Sohn gegeben. Am Ende von Kapitel 1 hatten wir das gehört. Sie sagte, darum übergebe ich ihn, mein Sohn, auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete den Herrn da an. Sie ist hingebungsvoll in der Beziehung mit Gott, aber auch hingebungsvoll ihrem Sohn gegenüber. Sie sieht nicht viel von ihm, aber sie hat immer was Schönes, Handgemachtes mitgebracht. Es war in der frommen Ecke, in der nicht so frommen Ecke, aber immerhin gottesfürchtig, sitzt Eli. Er versucht, seine Söhne zu ermahnen und zurück zu Gott zu bringen. 25 sagt er ihnen, wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Aber er ermahnt sie umsonst. Was er noch nicht weiß, ist, dass die Situation schon zu weit gegangen ist. Er hat die Gefahr zu spät erkannt und zu spät gehandelt. Sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Kurzer Hinweis, das bedeutet nicht, dass sie keine Wahl hatten. Sie hatten die freie Wahl, Gott zuzuhören oder nicht. Sie hatten sich entschieden, nicht auf die Stimme des Herrn, als auch auf die Stimme des Vaters zu hören. Und die Konsequenz werden sie erleben. So, wie könnte man den Eli beschreiben? Ich denke, es ist nicht unberechtigt, ihn als nachgiebig zu beschreiben. Er setzt sich nicht gegen seine Söhne durch. Er duldet ihr Benehmen, er gibt nach, damit sie weitermachen können, was sie wollen. Und Elis Worte in der ersten Hälfte von Vers 25 sind eigentlich tief ironisch. Oder die Worte da in der Mitte. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Der Mensch braucht einen Fürsprecher, jemand, der schlichtet. Die Aufgabe des Schlichters ist es, zwischen den Fronten zu agieren. Er soll Menschen oder Gruppen von Menschen zusammenbringen. Gerade wo Menschen nicht miteinander einigen können, wo Beziehungen gebrochen sind, wo die Fronten verhärtet sind. Der Schlichter ist jemand, der Menschen miteinander zur Versöhnung bringt. Und die Frage, die hier gestellt wird, wer wird für ihn Fürsprecher sein, wenn man gegen den Herrn sündigt? Diese Frage hat eine Antwort. Und die Antwort ist nicht niemand. Gott hat dafür gesorgt, dass sein Volk so einen Schlichter hat, einen Fürsprecher. Die Antwort wäre, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Eigentlich ist der Antwort der Priester. Der ist derjenige, der diese Rolle in der Beziehung zwischen dem Mensch und Gott spielt. Er vertritt den Menschen vor Gott. Er soll diese wichtigste Beziehung überhaupt wieder in Ordnung bringen. So hätte diese Frage eine Antwort gehabt. Aber das Problem ist, gerade die Priester, die diese Rolle ausüben sollten, sind die jungen Männer, mit denen er spricht. Seine eigenen Söhne, Hophni und Phinehas. Gerade diejenigen, die für diese wichtige Rolle vorgesehen wurden, verachteten das Opfer des Herrn, die Opfergabe des Herrn. Und waren nicht mehr qualifiziert, diese Rolle auszuüben. In moderneren Worten könnte man sagen, es geht dem Herrn schon darum, was im Pfarrhaus passiert. Hier haben wir einen Kontrast zwischen den Eltern, auf der einen Seite hingebungsvoll, auf der anderen Seite nachgiebig. Und dann werden im dritten Teil, den wir noch nicht gelesen haben, die Priester entgegengesetzt. Und zwar wird ein Kontrast gemacht zwischen den gegenwärtigen Priestern, Eli und seinen Söhnen, und einem zukünftigen Priester. Wir hören zunächst über die gegenwärtigen Priester. Ich lese dann 27 bis 34. Aber da, wo ich das ein bisschen größer habe. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli, wir wissen nicht, wer dieser Prophet war, und sprach zu ihm, so spricht der Herr, habt ich mich nicht dem Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Haus des Pharao in Ägypten waren? Ja, ihn habe ich mir dort vor allen Stämmen Israels zum Priester erwählt, damit er auf meinem Altar opfere, Räucherwerk anzünde und das Ephod vor mir trage. Und ich habe dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israels gegeben. Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Schweißopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewiglich vor mir aus- und eingehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferner von mir. Sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Siehe, die Zeit wird kommen, da ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen werde, so dass in deinem Haus niemand alt werden soll. Und du wirst Not in deiner Wohnstätte sehen bei all dem Guten, was Gott Israel erweisen wird. Es wird nie mehr ein Betagter in deinem Haus sein. Der Mann aber, den ich dir nicht von meinem Altar vertilge, wird dazu beitragen, dass deine Augen verlöschen und deine Seele verschmachtet. Und der ganze Nachwuchs deines Hauses soll im Mannesalter sterben. Und das soll dir ein Zeichen sein, das über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Elis Familie hatte einen unschätzbaren Privileg geerbt. Ihm habe ich mir, also ihr Vorfahren, dort vor allen Stämmen Israels zum Priester erwählt, mit allen dazugehörigen Privilegien. Aber sie schätzen es nicht mehr, wie wir schon gehört haben. Das Privileg bringt eine schwerwiegende Verantwortung mit. Man könnte sagen, es ist eine schwerwiegende Verantwortung zu tragen, diese Verantwortung für das Volk Israel. Sie sind leichtfertig mit diesem Privileg und mit der Verantwortung umgegangen. Sie haben die Verantwortung verachtet und dadurch den Herrn selbst verachtet. So würde ich Vers 30 als Schlüsselsatz für diesen Paragraph betrachten. Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Es muss für Eli unglaublich schmerzhaft gewesen sein, diese Worte zu hören. Aller Anschein nach war er immerhin ein gottesfürchtiger Mensch, auch wenn er nicht den Mut und die Kraft gehabt hat, seinen Söhnen zu widerstehen. Sein ganzer Nachwuchs steht nun unter dem Gericht Gottes. Und seine beiden Söhne werden in seiner Lebzeit sterben. So würde es sein mit den gegenwärtigen Priestern. Das klingt sehr hart. Wie auch zum Beispiel Vers 25 am Ende da. Sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Und viele meinen, naja, heute werden wir nicht so streng gerichtet wie die Söhne Elis damals. Wir leben in einem neuen Zeitalter, im Zeitalter nach Christus, wo Gnade herrscht. Jesus würde nie ein so brutales Urteil fallen lassen wie dieses. So wird von vielen behauptet. Und oft wird da ein Hinweis auf die Bergpredigt gemacht, wo wir von Jesus hören, der friedenstiftend ist und barmherzig und so weiter. Dieser Jesus würde niemanden verurteilen, dieser Jesus der Bergpredigt. Manchmal muss man sich aber fragen, ob solche Leute die Bergpredigt überhaupt gelesen haben. Ich lese, ihr könnt auch dahin gehen, ich glaube, das ist gegeben auf dem Handzettel. Matthäus 7, das ist gegen Ende der Bergpredigt von Jesus, Seite 694, wenn ihr das nachschlagen wollt. Ich lese dann 15 bis 20. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, sehen schön und unbedrohlich aus. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte, Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, das bedeutet jeder Mensch, jeder falsche Lehrer, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Auch heute ist es eine schwerwiegende Verantwortung, im Auftrag Gottes zu sein. Betet für uns, die diesen Auftrag haben. Und nimmt diese Warnung von Jesus ernst. Vermeidet Wölfe. Für uns ist die Gefahr nicht mehr von Gott verachteten Priestern auszugehen, denn der letzte Priester ist gekommen, Jesus Christus. Und wie wir heute gedenken, nach Himmelfahrtstag, er ist jetzt erhört worden. Was bleibt, sind nicht Priester, sondern Hirten, Pastoren, die sich um das Volk Gottes kümmern. Das tun sie durch den Dienst am Wort, das Weitergeben des Wortes Gottes. Die Menschen des Wortes, Propheten und Lehrer, die diesen Dienst ausüben, haben daher eine sehr hohe Verantwortung. Es gibt auch ein Vers in Jakobusbrief, den solche Menschen ernst nehmen sollten. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Das Prinzip gilt noch heute, wie Gott mit Leitern umgeht, die ihn verachten. Aber zurück zu damals, zu diesen furchtbaren Nachricht für die Familie Elis. Es gibt für das Volk Israel bessere Nachrichten. Und das lesen wir in den letzten zwei Versen des Kapitels. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen, nach meiner Seele ist. Und ihm werde ich ein beständiges Haus bauen, und er wird alle Tage vor meinem Gesalbten aus- und eingehen. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus übrig ist, kommen und sich vor ihm niederwerfen wird, um einen Groschen und ein Stück Brot zu erbitten, und sagen wird, lass mich doch an einem Priesterdienst teilhaben, damit ich einen Bissen Brot zu essen habe. Gott wird dafür sorgen, dass die Priesterschaft als Ganze nicht ausstirbt. Er weiß, dass sein Volk damals diesen Dienst gebraucht hat. Es ist nicht definiert, wer dieser Priester ist. Man könnte sagen, das ist der Samuel. Er hat diese Rolle ausgeübt. Es gibt auch Hinweise, dass er eher meint, ein in späteren Jahren kommender Priester Zadok aus bestimmten Gründen, würde er sehr gut hier passen. Aber für Christen würden wir sagen, der endgültige sozusagen, echte treuen Priester ist Jesus Christus gewesen. Und hier ist vielleicht der Schlüsselvers, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich verachtet, soll verachtet werden. So ist das der letzte Kontrast klar ausgedrückt zwischen den Priestern, die damals aktiv waren, und dem Priester, der kommen wird. Gott ehren oder Gott verachten ist die grundsätzliche Frage, auch für uns heute. Und was wollen wir also sonst nach Hause nehmen? Ich denke zum Schluss, es gibt hier ein sehr wichtiges Prinzip, im Grunde ein Wahrnehmen von Prinzip von letzte Woche. Ich würde sagen, ich glaube, das habe ich da geschrieben. Gott wirkt tatsächlich nach dem Hannah-Prinzip. Vergiss nicht, was das war. Er macht arm und macht reich, er erniedrigt, aber er hört auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub und die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, Vers 10. Und bis jetzt, in diesem Kapitel, haben wir fast nur eine Seite gehört, dass er seine Widersacher zerschmettert und zerschmettern wird. Aber das ist im Grunde nur die Vorbereitung, eine sehr schmerzhafte Vorbereitung, aber eine nötige Vorbereitung für das Positive, das er tun wird. Er wird dann den neuen Priester erhöhen, wie ich mit dem Titel der Predigt vorgegeben habe. Die Priesterschaft wird neu erweckt. Aber worauf ich besonders aufmerksam machen will, ist, was ich durch diese Tabelle am Anfang gezeigt habe. Wir hören nicht viel von Samuel. Aber er ist eigentlich der Wichtigste außer Gott in dieser Geschichte. Gott bereitet ihm vor auf etwas sehr Wichtiges. Aber die Vorbereitung bedeutet auch, andere wegzunehmen, die Priesterschaft zu reinigen sozusagen. Und das sieht man immer wieder, nicht nur in der Bibel, aber auch im Leben, dass Gott hinter den Kulissen im Verborgenen oft viel aktiver ist, als wir wahrnehmen. Das bedeutet, er kann in eine ganz bescheidene Gemeinde, eine unbedeutende kleine Gemeinde wie unsere, sehr wichtige Dinge vorbereiten für die Zukunft seines Volkes. Wir sehen das nicht. Erst später werden wir es merken. Aber er benutzt die Menschen, die bereit sind, ihm zu dienen. Und ich denke, das Prinzip sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Wir wissen nicht, was er für unsere Gesellschaft vorhat. Es könnte sein, ist nicht unmöglich, dass es in 100 Jahren keine Kirchen in Deutschland gibt oder in Großbritannien. Das ist in der Türkei passiert, vor 1000 Jahren oder mehr. Das ist in Nordafrika passiert. Das könnte sein. Es könnte auch sein, dass Gott den Weg vorbereitet. Vielleicht in schmerzhafter Art und Weise, aber dass er den Weg vorbereitet für dafür, dass sein Volk erweckt werden. Aber es muss von Gott kommen. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich zum Beispiel von einem Einsatz namens Erweckungstage höre. Menschen können keine Erweckung hervorbringen. Das kommt nur von Gott. Und wird oft nicht vorhergesagt oder vorhergesehen. Manchmal schon, aber nicht immer. Gott wirkt im Verborgenen und er wirkt langsam im Hintergrund, wo niemand ihn merkt. Vielleicht sitzt neben dir heute der nächste Martin Luther oder die nächste Katharina von Bora. Zum Beispiel. Ich möchte euch ermutigen, nie zu denken, ich bin zu unbedeutend und unsere Gemeinde ist zu unbedeutend, um eine wichtige Rolle zu spielen in Gottes Plan. Gott wirkt nach seinem Muster, nicht nach unserem Muster. Und so müssen wir auf Überraschungen eingestellt sein, wenn Gott nach dem Hannah-Prinzip aktiv ist. Lass uns kurz beten. Himmlischer Vater, gib uns denn die Demut und die Treue, die Hannah und Samuel hatten. Hilf uns, dir treu zu dienen, ob das von anderen anerkannt wird oder nicht. Wenn das bedeutend für unsere Gesellschaft oder für das Reich Gottes zu sein scheint oder nicht, hilf uns, Vertrauen zu haben, dass du auch uns benutzen kannst und willst und wirst. Hilf uns, treue Diener zu sein, wie damals Hannah und damals Samuel. Und wir bitten das in Jesu Namen. Amen.